ARD.
Nee, macht keinen Spaß mehr. Jetzt bin ich sauer.
Ja, und da lacht sie. Wahrscheinlich aber eher aus Verzweiflung als aus Freude, denn die Frau, die ihr gerade gehört habt, die hatte vor, aus Richtung Berlin nach Hamburg zu fahren, mit dem Zug. Eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn der Zug denn fährt. Und das tut er im Moment eher spärlich. Was läuft alles schief bei der Bahn? Das besprechen wir heute am Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern. Hier bei MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen, wir sind Zuhörer in der App der ARD Audiothek. Ich würde mal behaupten, dass jeder, der gerade zuhört, schon mal mit der Bahn gefahren ist. Also jeder kann wahrscheinlich eine Geschichte erzählen über Verspätung, Umleitung, ausgefallene Züge und so weiter. Zwischen Berlin und Hamburg ist es im Moment aber besonders schwierig. Ich musste auch letztens von Neubrandenburg aus nach Hamburg, geht eigentlich ganz entspannt über Berlin, bin dann aber doch mit dem Auto gefahren, denn bei der Bahn bedeutet eine Fahrt auf der Strecke im Moment, ja, das erwähnte Umsteigen, Umwege und eine Menge Unannehmlichkeiten. Die Strecke wird saniert. Bei mir war das jetzt eine Autofahrt, aber für manche Pendler bringt die Sanierung richtige Schwierigkeiten mit sich und das, obwohl die Strecke erst vor 3 Jahren saniert wurde. Es gibt also viele Fragen rund um die Bahn in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht nicht alle, aber viele kann mein Kollege Martin Möller aus der Redaktion Politik und Recherche beantworten. Hallo Martin.
Ja, hallo, grüß dich, Annette.
Du hast mir vorhin erzählt, du bist prädestiniert, weil du jetzt natürlich Journalist bist, aber du hast mal Signaltechniker gelernt, ne?
Bei der Bahn. Das hast du gleich zum Anfang jetzt schon verraten.
Das
das habe ich mal gelernt, auch noch bei der Deutschen Reichsbahn. Und deshalb habe ich irgendwie die Bahn auch immer so ein bisschen im Auge behalten, auch als Journalist. Und natürlich fahre ich selber auch Bahn und kann auch viele Anekdoten erzählen. Aber wir wollen ja eigentlich vielleicht diesmal Anekdoten erzählen, nicht so aus dem persönlichen Leidensbereich, sondern aus dem Bereich, warum funktioniert irgendwie das ganze System nicht mehr? Warum haben wir den Eindruck, dass es immer schlimmer wird und es wird ja auch immer schlimmer? Mhm. Und was müsste man vielleicht tun? Und du hast ja auch schon gesagt, Mecklenburg-Vorpommern, wir haben ja hier viele verschiedenste Baustellen, Pläne, die Darßbahn zum Beispiel oder eben Strecken, die eben nicht ausgebaut wurden, der Ersatzverkehr und so weiter. Da wollen wir uns dann nochmal genau mit befassen und gucken, warum funktioniert es im Einzelnen nicht, aber was ist auch das Problem im Großen und Ganzen? Und du hast schon anmoderiert, da bitte ich dann auch ein bisschen um Verständnis, klar, ich habe mal Eisenbahner gelernt, aber dieses System Bahn ist so kompliziert und so komplex, da sieht eigentlich gar keiner mehr so richtig durch. Und allein der Geschäftsbericht, ja, der ist ja schon 2 Kilo schwer und besteht aus hunderten Seiten. Ich glaube nicht, dass die jeder kennt. Und vielleicht ist das ja auch gewollt.
Könnte man jetzt mal, wenn man bösartig ist, vermuten. Du hast es gerade schon gesagt, was wir heute alles vorhaben. Und wir nehmen die Strecke Hamburg-Berlin so ein bisschen als Anlass, mal über das große Ganze zu reden, ne? Und natürlich wollen wir am Ende wirklich klären, ist dieses System denn überhaupt noch zu retten? Wir fangen mal mit dem Drängendsten an, gerade angesprochen für viele Pendler. Ich habe mal geschaut auf bahn.de, wenn ich jetzt von Ludwigslust nach Hamburg möchte, müsste ich 3 bis 4 Mal umsteigen und von Schwerin aus geht das nur mit dem Bus. Wie viele Pendler sind denn im Moment betroffen? Kann man das sagen?
Kann man nicht so genau sagen. Es sind auf jeden Fall Hunderte, viele Hundert, die von Schwerin zum Beispiel oder auch aus dem westlichen Mecklenburg nach Hamburg fahren. Da gibt es ja zum Beispiel bei Airbus arbeiten viele Leute hier und jeden Tag die Strecke mit dem Auto zu fahren, ist stressig, deshalb nehmen die meisten die Bahn. Und wir haben auch schon Filme hier beim NDR gemacht, so die Pendler, glaube ich, vom Gleis 2 oder so hieß das. Und das sind wirklich viele Leute und man muss sich das vorstellen, wenn alles funktioniert, gehen auch 2,5 Stunden am Tag für die Pendelei drauf. Jetzt, ich habe so wie du, wir haben uns verabredet mit einem Protagonisten in Büchen und eigentlich wollten wir das erst in Hagenow machen. Man fährt von Büchen nach Hagenow, das sind 50 Kilometer, 1,5 Stunden mit dem Bus. Ich meine, das macht niemand jeden Tag. Nee. Wir hatten jetzt auch im Nordmagazin welche, die sich das trotzdem antun, die dann 4-5 Stunden unterwegs sind für eine Strecke. Das ist natürlich totaler Irrsinn.
Ach, das ist so wertvolle Lebenszeit, die da verloren geht, ne? Wenn du da rumeierst über Land.
Genau, also Zahlen in jetzt genau gibt es nicht. Es sind viele Tausend, die davon betroffen sind. Das ist sicher. Und was auch sicher ist, dass nicht alle dann wieder zurückkehren. Die werden sich Alternativen suchen. Das hat gestern der Verkehrsminister Mayer auch schon gesagt. Mit dem habe ich gestern ein Interview zum Thema, befürchtete er. Und auch da fragt man sich, das Bahnsystem, so wie es jetzt ist, ist überlastet. Und auch vielleicht ist das so ein Kollateralschaden, der irgendwie in Kauf genommen wird. Weil je weniger Leute fahren, desto einfacher lässt sich eben auch so ein System managen.
Das ist allerdings richtig. Was wird denn da jetzt gemacht?
Es geht jetzt um eine Generalsanierung, sagt die Bahn, für 2,2 Milliarden. Es wird also die ganze Bahnstrecke, das sind fast 300 Kilometer von Berlin-Spandau eigentlich bis Stadtrand Hamburg, wird neu gemacht, neue Schienen, neue Weichen, neue Sicherungstechnik. Wir haben gestern das auch in Büchen da gesehen, da waren dann die Stopfmaschinen und unterwegs, die dann irgendwie den Schotter verdichten. Also wird alles sozusagen mit einem Schlag gemacht, das ist das Argument der Bahn. Dann haben wir für 10 Jahre Ruhe, sagen sie. Man gibt so eine Grundregel bei der Bahn, wenn man was saniert, tatsächlich ist 10 Jahre Ruhe, wenn man dann, aber man muss es immer instand halten, auch alle 2 Jahre zum Beispiel stopfen und die Schienenlage kontrollieren, ausrichten. Das wurde halt auch unterlassen und wenn man dann nochmal 5 Jahre wartet, ist halt alles hinüber.
Ich finde 10 Jahre jetzt aber gar nicht so viel, ne? Also ich meine, die Wohnung saniert man ja auch nicht alle 10 Jahre.
Ja, da fahren ja viele Züge. Also jetzt zum Schluss war eine halbe Stunde Takt Hamburg-Berlin. Das wurde auch sehr gut angenommen. Güterverkehr nimmt immer mehr zu. Also da ist schon viel Belastung. Jetzt aber der Witz, und das hattest du gerade schon angekündigt, wir erinnern uns, oder die Leute, die täglich pendeln, erinnern sich mit Grauen wahrscheinlich dran. Die Strecke war ja 2021 schon mal gesperrt und gerade mit Fokus auch zwischen Wittenberge und Ludwigslust hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und fragt man sich natürlich, warum 3 Jahre später wieder eine Komplettsanierung?
Haben die was vergessen oder gepfuscht oder
was? Naja, die Bahn ist eben ein intransparentes System, da wird das nicht deutlich kommuniziert. Mich gestern mit Herrn Jung vom Prellbock e.V., das ist so ein Bürgerverein, der sich für Transparenz auch in der Bahn einsetzt, unterhalten. Er meint, da ist wohl damals was schiefgelaufen. Die Arbeiten konnten nicht so abgeschlossen werden, wie sie hätten sollen. Wir wissen es nicht. Ich habe Herrn Mayer, immerhin der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, gefragt. Der kann da auch nur orakeln, warum nach 3 Jahren schon wieder so eine Strecke angefasst wird. Und dann, wer in letzter Zeit mit der Bahn gefahren ist zwischen Hamburg und Berlin, es gab auch keine Langsamfahrstellen. Das ist ja so eigentlich immer ein Indikator dafür, dass hier irgendwas nicht hinhaut. Zum Beispiel bei der Südbahn zuckelten die Züge dann nachher nur noch 30 an vielen Langsamfahrstellen. Gab es eigentlich nicht. Also wieder das Intransparente. Wir wissen es nicht genau. Wir müssen ihnen abkaufen, was sie uns sagen. Aber eines ist wohl ziemlich klar, das sagte auch der Michael Jung da vom Prellbock e.V. aus Altona. Für die Bahn ist es natürlich schön, das jetzt so zu machen, 9 Monate gesperrt, einfacher zu machen. Und eine Generalsanierung, das wird aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Wenn man die klassische Sanierung macht unter rollendem Rad, also einseitig gesperrt und so weiter, den Verkehr vorbeileiten, dann muss die Bahn das aus eigener Tasche bezahlen. Das könnte dann schon mal eine Erklärung sein.
Also okay, nochmal, nur damit ich es richtig verstehe. Wenn die Züge weiterfahren, langsamer oder nur auf einem Gleis, wie auch immer, ne, dann zahlt das die Bahn. Und wenn die komplett dicht machen, zahlt das der Bund.
Genau.
Okay. Aber es wird ja noch schlimmer, kann man sagen, ne, im Zuge dieser Generalsanierung. Ne? Hätte man das nicht alles irgendwie zusammenlegen können? Also da wird ja dann auch nochmal ein richtiger Streckenabschnitt gesperrt, ne?
Ja, also das ist ja jetzt sozusagen erstmal nur die Vorhut der großen Sanierung. Es kommen ja dann nochmal 9 Monate.
Ja.
Ja, das sind alles so Fragen, die kann ich dir nicht so richtig beantworten. Wir arbeiten natürlich hier als Journalist auch immer daran, da Licht ins Dunkel zu kriegen. Ich weiß nicht, was die da jetzt genau machen. Also in Büchen haben wir gestern gesehen, da werden Gleise neu verlegt und da wird eben der Gleiskörper erneuert. Es soll auch zwischen Ludwigslust und Wittenberge gebaut werden. Aber es fahren ja auch noch Züge zum Beispiel von Büchen, es fahren noch Züge von Wittenberge nach Berlin. Also es ist jetzt erstmal nur auf einem Teil wird gebaut und da liegt der Verdacht nahe, dass sie das jetzt zu Ende machen, was sie vor 3 Jahren vielleicht nicht geschafft haben.
Okay.
Ja.
Hat die Politik da überhaupt irgendeinen Einfluss? Du hast gerade gesagt, der Wirtschaftsminister Mayer weiß auch nicht so genau.
Ja.
Kommunizieren die überhaupt?
Natürlich, die kommunizieren miteinander. Die haben auch lange verhandelt. Und Herr Mayer hat auch versucht, diese 9 Monate Sperrung plus der Zeit jetzt abzuwenden. Es ist ihm aber offensichtlich nicht gelungen. Und man muss natürlich miteinander verhandeln über Ersatzverkehre. Und den Regionalverkehr bezahlt ja das Land an die Bahn. Also die müssen miteinander reden. Aber der Witz ist ja, dass die Fachaufsicht über die Deutsche Bahn hat das Bundesministerium für Verkehr.
Ja.
Und denen gegenüber ist die Bahn rechenschaftspflichtig natürlich und muss eigentlich auch transparent sein. Und der Chef im Aufsichtsrat, das ist der ehemalige Staatssekretär Gatzer, den haben sie 2023, hat der Bundesfinanzminister Lindner in Ruhestand versetzt, aber er ist immer noch Chef im Aufsichtsrat. Aber da sagte mir Herr Jung vom Prellbock e.V., die Bahn, die sagen einfach zur Bundesregierung, na, wir sind eine AG, wir möchten nicht, dass ihr uns zu doll reinregiert hier, und Personalentscheidung zum Beispiel ist schon mal unsere eigene Sache. Ja. Und dadurch blockiert sich das gegenseitig. Also sie sind zwar de facto, haben sie die Aufsicht, aber in Wirklichkeit macht der nicht Bahnvorstand so schon so ziemlich, was er möchte. Mhm. Und das ist auch, was viele ärgert, also Politiker natürlich auch, besonders regionale Politiker oder Landespolitiker, die würden den natürlich gerne entmachten, weil ja auch jetzt einmal die Performance nicht so richtig gut ist. Und, muss man ja auch sagen, das System ist ja quasi am Zusammenbrechen. Aber die gleichen Leute sind da immer noch Bahnvorstand Lutz, also der Vorstand ist ja da immer noch am werkeln, und das ist vor allen Dingen, das sind alles Leute, die sind keine Eisenbahner. Das sind Controller, das sind Juristen, das sind wie Herr Pofalla, ist jetzt zwar raus, aber der war auch lange im Vorstand.
Der war Kanzleramtsminister, ne?
Kanzleramtsminister, genau, ehemalige Politiker. Und da sagen Leute auch, Wieselski, der hat sich da mal richtig hochgefahren, weil er sagt, dass das sind eben keine Bahnleute und so.
Ja.
Und da hat er natürlich auch recht. Also, und das ist dann vielleicht das Problem. Die verstehen dann auch nichts dann wirklich vom direkten Bahnbetrieb. Und so haben sich da Zentrifugalkräfte entwickelt, irgendwie bei der Bahn, dass das ganze System irgendwie so langsam auseinanderfällt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen. Wir arbeiten uns daran noch ein bisschen ab, ne? Dass das System wirklich sehr schwierig ist. Der hat schon so ein bisschen durchgeklungen. Wieselski übrigens, der Chef der GDL, der ehemalige Chef, ne, der Gewerkschaft der Lokomotivführer. Das noch als kleiner Hinweis. Du hast es, Martin, vorhin schon mal kurz angesprochen. Lass uns noch mal auf die Bahnstrecke Hamburg-Berlin kommen. Diese ganzen Leute, die jetzt aufs Auto umsteigen, die Bahn nimmt jetzt also in Kauf, dass die dann im Zweifel auch gar nicht mehr die Bahn nehmen, dass sie sagen, es ist mir zu teuer, es ist mir zu blöd, es ist mir zu unzuverlässig. Das ist denen egal?
Ja, da sind wir jetzt auch wieder beim Strukturellen, leider. Die Bahn ist ja, denen sind die regionalen Bahnfahrer, ich sag mal nicht egal, aber relativ egal, weil sie organisieren ja den Fernverkehr. Den Fernverkehr von Hamburg nach Berlin beispielsweise, da hält der Zug dann irgendwie in Ludwigslust, vielleicht noch in Wittenberge oder mal in Büchen, aber ansonsten eben nicht. Den Regionalverkehr, den organisieren die Länder und bezahlen auch die Länder. Also wenn da jetzt viele verloren gehen, ich weiß nicht, sind die jetzt nicht so richtig traurig drüber. Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass das System strukturell überfordert ist. Es wurden in den letzten 30 Jahren, also ein Viertel des deutschen Bahnnetzes, stillgelegt. Es wird aber immer mehr transportiert auf immer weniger Korridoren, die immer stärker belastet werden. Und jetzt durch das Deutschlandticket hat das nochmal zugenommen. Also es ist so nicht mehr leistbar. Also ist man eigentlich ganz froh, wenn es wieder weniger wird. Es muss weniger werden, damit man es neu organisieren kann. So wie jetzt funktioniert es eben nicht. Und deshalb glaube ich, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass man das auch in Kauf nimmt. Das ist für die einzelnen Leute tragisch, die da jeden Tag von mir beispielsweise von Beutzenburg da zum Airbuswerk nach Hamburg fahren. Aber jetzt so aus Bahnsicht, die wissen, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann.
Ja, steile These, okay. Lass uns mal ein bisschen weiter in den Osten des Landes springen. Da sieht's ja auch nicht wirklich besser aus, auch ohne Bahnsperrung. Ich muss nur sagen, Sommerwochenenden, wer schon mal da an die Ostsee wollte, von Richtung Süden, der kann ein Lied davon singen. Die Züge sind immer voll, vollkommen überfüllt. Es gibt diese Verstärkerzüge, aber die bringen irgendwie auch nichts. Ich find's immer wieder erstaunlich, weil weder Sommer noch Wochenenden kommen. Überraschend. Aber irgendwie scheint die Bahn das nicht mit einzurechnen. Was ist denn da das Problem? Warum funktioniert das nicht? Ist ja jedes Jahr das Gleiche.
Ja, da sind wir wieder bei dieser Bahnreform von 94. Seitdem sind die Länder für den Regionalverkehr zuständig und die Länder bestellen eben diesen Verkehr. Und wenn die dann die Ausschreibung machen und bestellen, einen Zug, was weiß ich, mit 5 Wagen, Regionalverkehr, Berlin-Rostock, Berlin-Stralsund, dann ist der bestellt auf Jahre hinaus. Und dann kann der nicht plötzlich verlängert werden, weil es nicht finanziert ist, weil kein Personal da ist, weil die Wagen nicht da ist. Das System ist quasi totoptimiert.
Wahnsinnig kompliziert. Ne? Also alles irgendwie unterm Strich ein strukturelles Problem.
Versteht kein Mensch, ist tragisch. Ich habe das selber auch erlebt, zum Beispiel auf dem Weg zu Berlin, Gesundbund, ist der Zug einfach durchgefahren, weil er voll war. Nee, und da stehen dann Leute. Dann
kannst du nicht mal aussteigen.
Nee, und auch nicht einsteigen. Und da stehen Leute mit Kinderwagen, mit kleinen Kindern, alte Menschen, mit Rollstuhl.
Oh Gott.
fährt er einfach durch, ne? Oder Zug von Berlin nach Neustrelitz, dann hat der Meier neue dann Züge ja bestellt, ne? Dann weiter nach alle Stunde nach Rostock fahren. Und die sind aber nur halb so groß. Und dann wälzt sich dann da aus dem Doppelstockzug Massen von Leute in dann so eine kleine Pausbacke, heißen die, so eine kleinen Regionalzüge, passen da nicht alle rein. Das ist natürlich alles unendlich frustrierend für die Leute und das versteht natürlich kein Mensch, dass das nicht irgendwie zu ändern ist, weil es ja jedes Jahr immer wieder gleich ist und es wird eigentlich eher schlimmer als besser.
Ich muss auch sagen, also wenn ich irgendwo hin und zurück fahre, es geht immer irgendwas schief. Also es ist mir noch nie passiert, dass beide Fahrten problemlos liefen. Okay, gerade vor ein paar Tagen, Martin, sind ja Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin gefahren, mit dem Bus, wohl bemerkt, nicht mit dem Zug, um für einen Ausbau der Strecke von Berlin nach Rügen zu demonstrieren. Das ist die sogenannte Vorpommern-Magistrale. Das habt ihr vielleicht schon mal bei uns gehört im Programm. Der Ausbau dieser Strecke, der war ja versprochen worden, praktisch so ja als Ausgleich für den Bau des LNG-Terminals in Mukran. Da hatten sich die Rüganer ja gegen gewehrt. So, und dieser Ausbau, der lässt jetzt aber auf sich warten. Ich ahne, in welche Richtung die Antwort geht. Ich frage dich trotzdem, warum dauert das denn oder klappt es nicht?
Ja, das ist auch mit Ansage. Das hätte man gar nicht versprechen dürfen. Hm. Also wenn man sich anguckt, wie lange die Sanierung von Strecken laufen, also zum Beispiel Rostock-Berlin sind immer noch nicht durch. Karower Kreuz, da bei Oranienburg, da wird immer noch rumgebastelt.
Ständig ist das gesperrt.
Ja, da haben die 2005 oder 2006, 2007 haben die da angefangen zu bauen an der ganzen Strecke. Es wird ja auch ausgebaut stückweise, also Richtung von Berlin Richtung Stettin und weiter. Aber da fahren die Züge jetzt 120, da ist auch die Infrastruktur alt. Das dauert Jahre. Mhm. Ne? Da muss Geld für organisiert werden, da müssen Ausschreibungen gemacht werden, müssen die eigentlichen Bauarbeiten gemacht werden. Und dann fahren die Züge dann vielleicht 160, das ist dann schneller als jetzt, aber wenn das ganze System überlastet ist, weiß man auch wieder nicht, ob man doch wirklich schneller ankommt. Also da wäre ich als Politiker sehr vorsichtig, solche Dinge zu versprechen, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Ich meine, wir können ja gleich mal rüberskippen zum nächsten Beispiel, Darßbahn,
ja.
2020 entschieden, ja, na 2023 fangen wir an zu bauen. Jeder, der auf dem Darß im Sommer ist, weiß, das muss passieren. Ne? Man braucht dann eine Alternative zum Auto. Das haben ja auch immer weniger Leute in Autos, vergessen viele. Aber bis heute baut da niemand. Also es wird angeblich am ersten Abschnitt weiter geplant. Und der erste Abschnitt, da gibt es schon ein Gleis.
Obwohl der, da gibt es ja zumindest ein Gutachten vom Wirtschaftsministerium jetzt hier aus dem Land, dass der Ausbau wirtschaftlich wäre. Ne? Also da ist ja wenigstens ein bisschen Bewegung drin.
Ja,
ein bisschen.
Bewegung wäre für mich ein Bagger.
Also, In diesem Fall.
Und dann das Beispiel Wirtschaftlichkeit schon bringst, wir reden ja auch über Politik und auch über Politikversagen. Das muss man auch so deutlich nennen. Und es geht, wenn man will. Also man sieht das zum Beispiel, tut mir leid, dass ich da jetzt vielleicht ein paar Autofahrer, ich bin selber auch einer, auf die Füße treten muss. Aber man sieht ja, dass man das so und so interpretieren kann. Zum Beispiel die Autobahn von Schwerin über Ludwigslust nach Magdeburg.
Ja.
Da sind die, das weiß ich aus gut gesicherter Quelle, auch die prognostizierten Nutzerzahlen sehr, sehr gering. Man baut es trotzdem, auch wenn es unwirtschaftlich ist. Und das ist auch für viele Leute sozusagen ist das auch wichtig. Ich habe zum Beispiel bei der Südbahn, werde ich nicht vergessen, mal einen Mann getroffen in Plau am See. Der hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich fahre meistens Auto, aber ich möchte, dass die Bahn hier wieder fährt. Das gehört einfach dazu.
Mhm. Ne?
Ich fühle mich hier abgekoppelt und ich fühle das, ich finde das nicht in Ordnung. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel, das hat der mir auch gesagt, in Lübs, damals auch zuständig Herr Pegel, dann der Busbahnhof, der neue, viele hundert Meter weg vom Bahnhof gebaut wird, dann werde ich richtig wütend. So, ne? Und das ist eben so das Ding. Und kann man jetzt wirtschaftlich hin und her, ich glaube, bei der Darßbahn sind wir uns alle ziemlich einig, dass es sich rechnen wird. Mhm. Aber man muss ja auch ich kann ja von den Politikern verlangen, von Verkehrspolitikern, dass sie vorausschauend sind. Ne?
Das stimmt, ja.
Zum Beispiel, dass es irgendwie Strategien gibt. Und wenn man sich zum Beispiel die Südbahn jetzt als Beispiel nimmt und vergleicht Mecklenburg-Vorpommern, das war eben Subsistenzwirtschaft. Das war irgendwie wie in der DDR. Man hat irgendwie ein bisschen Geld gehabt, da hat man Züge fahren lassen. Irgendwann war die Infrastruktur im Eimer, dann fuhren die Züge so langsam, dass keiner mehr mitgefahren ist, haben wir abbestellt. So, da hatte ich damals auch, das ist meine alte Strecke, wo ich auch Lehrling war, habe ich mir die angeguckt und habe dann gesehen, das ist Stahmer-Technik von 1900 rum, also über 100 Jahre alt. Und da habe ich dann gefragt, sagen Sie mal, Herr Pegel, wo ist denn das ganze Geld geblieben, was Sie sozusagen als Land für die Trassennutzung bezahlt haben und Instandhaltung?
Ja.
Das ist nicht meine Aufgabe, das zu kontrollieren.
Ist nicht zuständig.
Nee, also so antwortet eben ein Jurist. Ja. Aber ein Politiker ist natürlich dafür zuständig, dass seine Infrastruktur in seinem Land nicht sozusagen vergammelt. Ne? Mhm. Andere Bundesländer, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die haben geklagt, die haben versucht durchzusetzen, ihr müsst das Geld, also die Bahn, nicht bei euch in eurem Konzern versickern lassen, was wir euch für die Trassennutzung bezahlen, sondern ihr müsst es reinvestieren. So.
In das, wofür man bezahlt, ne?
Natürlich.
In die Nutzung von.
Genau. Und man kann nicht irgendwann sagen, auch so viele Langsamfahrstellen, es lohnt sich jetzt. Und jetzt die Südbahn hat man zum größten Teil dann verkauft. So, dass es auch anders geht, zeigt ja nur ein paar Kilometer weiter das Bundesland Brandenburg. Da haben sich also schon vor 15 Jahren die Städte Wittstock, Neuruppin, Pritzwalk und so weiter zusammengesetzt und haben gesagt, wir möchten diese Bahnstrecke, die ähnlich wie die Südbahn, da so eine Spange, Bild auf 120 ausbauen, wir wollen die Bahnhöfe schick machen, wir wollen, dass die Leute da ein Angebot haben, dass die jede Stunde nach Wittenberge oder eben Richtung Neuruppin Berlin fahren können.
Ja.
Und dann hat man das eben, die Bürgermeister, die Landräte, das Bundesland und die Bahn durchgezogen. Und dann irgendwann, jetzt ist es fertig und funktioniert und die Leute fahren auch damit. Ne? Mhm. Oder man macht eben die Variante wie in MacPom, ne? Man spart dann irgendwie hier und kontrolliert nicht so genau und man weiß nicht so richtig und dann, ach doch, wieder Saisonverkehr und ach, jetzt ist es ja schon verkauft und so. Ich glaube, das macht die Leute wütend. Das macht die Leute wirklich wütend, wenn sie das mitbekommen und dann auch, wie breitbeinig dann auch diese Fehlentscheidungen verkauft werden. Ne? Und das Gleiche ist jetzt auf einem höheren Level ja auch, was uns jetzt bei wieder Hamburg-Berlin auf die Füße fällt, ist, es gab zwei deutsche Projekte Deutsche Einheit, die nicht zu Ende gebaut wurden. Das eine war Lübeck-Stralsund, zweigleisig mit Oberleitung, elektrifiziert, und das andere Stendal-Uelzen. Ja, Stendal-Uelzen, Hamburg quasi als Umfahrung der von Berlin nach Hamburg.
Mhm.
So, beides nicht fertig, beides nicht zu Ende gebaut, auch wieder mit dem Hinweis, naja, es gibt keinen Bedarf dafür. Jetzt gibt es ihn. Das wären die Strecken, wo der Umleitungsverkehr laufen müsste, zwischen eben einmal um die Hamburg-Berlin-Strecke drumherum.
Mhm.
Jetzt fehlen diese Strecken. Also das war dann eben auch ein Politikfehler damals, das nicht zu Ende gebaut zu haben oder das nicht zu Ende durchgezogen. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Das, was ich vorhin meinte mit, es fährt immer mehr auf weniger Strecken, es wird dann verschlissen. Andere Sachen, bei der Infrastruktur wurde immer gespart. Wurde immer gesagt, ach nee, das muss jetzt nicht sein, das ist dann doch zu teuer, machen wir nicht und so. Ne? Und da den Preis bezahlen wir jetzt dafür, dass eben, wenn du in den Zug steigst, du hast es ja auch schon gesagt, man muss ja dankbar sein, wenn man überhaupt ankommt.
Richtig.
Ne?
Und es ist ja auch so, was du gerade angesprochen hast, diese beiden Strecken, die nicht zustande gekommen sind, beziehungsweise nicht fertig gebaut worden sind, was weg ist oder nicht da ist, das kommt ja auch nicht wieder. Ne? Also wenn irgendwas rausgenommen wird aus dem Streckennetz, dann war's das, ne? Stichwort
meistens,
ja auch Seehafen Rostock, ne? Ist ja auch so ein Beispiel.
Ja, das ist
da
auch.
Da fuhr mal die S-Bahn, ne?
Ja, das ist auch ein Beispiel, wo man wirklich fassungslos eigentlich
ja,
ist, ne?
Zumal also, es ist so logisch. Ich meine, da ist ein Riesenindustriegebiet. Ich meine, das größte im Land, wenn ich das richtig im Kopf habe bei uns. Und da fahren ja die Fähren. Also es gäbe Menschen, die wirklich, viele Menschen, die mit dieser S-Bahn fahren würden.
Das, so ist das. Es fährt sogar ein Zug, muss ich mir vorstellen, von Bergen auf Rügen nach Mukran, abgestimmt mit den Fähren. Aber im Rostocker Hafen,
Wahnsinn,
wo
ne?
alle zwei Stunden eine Fähre aus Dänemark zum Beispiel kommt, wo Liebherr sitzt, wo EEW sitzt, diese ganzen Riesen Firmen, die selber übrigens auch im Falle von Liebherr zum Beispiel auch dafür gekämpft haben.
Ja.
Aber wie ist es gelaufen? Nochmal wieder zurück, strategische Entscheidung der Politik und eben Fehlentscheidung getroffen. Die S-Bahn fuhr früher eben nicht direkt zum Terminal oder ne, zu einem Art Verkehrsverknüpfungspunkt, sondern nur an den Rand vom Seehafen, weil zu DDR-Zeiten war das Sperrgebiet. So, nun war das natürlich der Politik viel zu aufwendig und da fuhren nicht so viele Leute, ist klar, weil man eben ein Stück laufen musste und auch kein direkter Busanschluss war. Also statt dann ein paar hundert Meter die Strecke zu verlängern, so einen modernen Verkehrsverknüpfungspunkt zu bauen zwischen Fähre, Bus und S-Bahn, stellt man Verkehr ein. So. Ne, und das ist im größten Industriegebiet von MacPom, im größten Seehafen, Fährhafen dort. Die Vorpommernbrücke ist kaputt, da staut sich der Verkehr. Es ist geradezu hirnrissig. Naja, sagt jetzt das Landesverkehrsministerium, wir haben doch Busse da eingesetzt oder fahren doch Busse.
Naja. Busfahren ist immer wahnsinnig attraktiv, finde ich.
Ja, und da muss man umsteigen, das dauert lange. Ich fahre öfter mal mit der Fähre und also die Skandinavier, die haben überhaupt gar keinen Bock damit, in die Stadt zu fahren. Ich meine, wenn du von der Fähre ankommst, dann wartest du da erstmal auf diesem unwirtlichen Seehafen, dann kommt dann irgendwann ein Bus, dann musst du nochmal umsteigen, entweder in die S-Bahn oder in die Straßenbahn, dann zuckelst du dann noch ewig durch Dirk und Teutenwinkel, da hast du irgendwie auch keine Lust mehr auf Rostock. So, ne? Fährst du wieder zur Fähre. Und die S-Bahn früher, die fuhr in 20 Minuten da an den Seehafen. Ne? Also das sind so Fehlentscheidungen, wie du sagst, einmal verrissen,
wegkommt erstmal nicht mehr wieder.
Einmal verrissen ist verrissen und jetzt hat man natürlich dann fleißig da gebaut. Jetzt wird der größte Witz ist, für 300 Millionen Euro der Güterbahnhof vis-à-vis erneuert. Aber dazu, da mal so ein Gleis und eine Station, so einen Verkehrsverknüpfungspunkt zu bauen, das ist natürlich wieder ein ganz anderer Topf und das wieder nicht.
Oh
und,
Gott.
Ja, also das sind so Dinge, wo wir uns hier auch viel verschenkt haben, wo auch wirklich strategische Fehler gemacht wurden, die jetzt irgendwie alle ausbaden und die am Ende zu dem Schluss führen, aus meiner Sicht nur, man muss das System irgendwie neu aufsetzen. Also die Länder sind irgendwie ein Stück weit auch überfordert. MacPom ist ein gutes Beispiel dafür mit der Organisation des Regionalverkehrs. Und die sind auch mit den Bahnleuten nie auf Augenhöhe. Ich meine, bei uns hier die Landesverkehrsgesellschaft, die wurde damals gegründet, da wurde dann der ehemalige SPD-Regierungssprecher, wurde da Chef, fragt man sich natürlich auch, welche Expertise hat der Mann
auf dem Gebiet. Ja gut, das ist aber oft so, ne? Auch Pofalla, der irgendwie von jetzt nicht kein Bahner war, der dann da in den Vorstand gewechselt ist.
Und für Infrastruktur zuständig war.
Ja. Ja,
da muss ich mir mal vorstellen.
Sollte man meinen, dass man jemanden nimmt, der ein bisschen Ahnung hat. Wir haben jetzt gehört, es hat natürlich also viele Gründe. Du hast gesagt, politisches Versagen, nicht mitgedacht, auch ein bisschen Menschenverstand schadet ja manchmal auch nicht. Und ein Problem ist ja natürlich auch mal das Geld. Ne? Wäre das unendlich zur Verfügung, stünde das unendlich zur Verfügung, da könnte man viele Probleme lösen. Jetzt ist aber gerade kürzlich, also wir zeichnen jetzt Mitte September auf, hat die Bahn jetzt ihren Logistikzweig DB Schenker verkauft für schlanke 14 Milliarden Euro. Da müssten doch jetzt aber ein paar Projekte drin sein, oder?
Ich muss noch mal ganz kurz zurückdrehen, was du eben gesagt hast. Ne? Mehr Geld. Nee, mehr Geld wird das Problem nicht lösen, weil es ja ein strukturelles System ist. Wir haben auch mit Professor Andreas Knie, der ist einer der Mobilitätsexperten, der profiliertesten in Deutschland, gesprochen, auch im Nordmagazin. Der plädiert dafür, dass man das System neu aufsetzt. Also mehr Geld bringt nichts. Man verbrennt es einfach nur. Ne? Und du sprichst jetzt von diesen 14 Milliarden. Naja, das ist schön. Man muss sich auf das Kerngeschäft, sie sollten sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Das fordern viele. Aber die haben auch 40 Milliarden Schulden. Und selbst wenn du die Schulden jetzt abbaust oder wenn du mehr Geld ins System steckst, die Grundprobleme sind ja nicht gelöst mit dem, was ich schon beschrieben habe, dass der Regionalverkehr eben bei den Ländern ist. Die bestellen alle extra ihre eigene Technik, haben alle ihre eigenen, Prioritäten, nicht das gleiche Material. Und es gibt natürlich auch einen Wettbewerb bei der Bahn, aber der wird auf Kosten bisher der Geringbeschäftigten oder der Niedriglohnbeschäftigten ausgetragen. Ne? Also das wissen wir ja von der ODEC oder so oder von den Privatbahnen, die fahren, die machen es dann irgendwie ein bisschen billiger, weil eben der Schaffner dann doch noch weniger Geld verdient, den Zugschaffner und das Lokpersonal und so weiter. Das ist da am Ende bei rausgekommen und das kann es natürlich auch nicht sein, ne?
Nee, definitiv nicht, ne? Und zumeist sich die oberen Etagen schön die Taschen voll machen. Wir machen mal einen kleinen Exkurs in den Güterverkehr. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als Sigrid Nikuta, die war vorher bei den Berliner Verkehrsbetrieben, habe ich immer als wahnsinnig kompetente Frau wahrgenommen. Ich möchte nicht sagen, dass sie es nicht ist. Jedenfalls ist sie zur Bahn gewechselt und da hieß es, alles wird jetzt besser, jetzt holen wir die ganzen Lkw von der Straße. Und es ist auch ein Thema, was die Leute hier im Land beschäftigt. Jeder kennt die vollen Autobahnen, die vollen Bundesstraßen. Man hängt hinter einem Laster fest, es ist gefährlich, man kann nicht überholen, es ist einfach auch laut und nervig. Täuscht mich mein Eindruck, dass das nicht ganz geklappt hat, die Lkw von der Straße zu holen auf die Güterzüge?
Ich glaube, ich habe da auch wieder schlechte Nachrichten für dich. Ich glaube, das wird noch schlimmer.
Ach, Martin.
Ja,
Mensch.
Weil da ist ja, da hat auch wieder die Bahn, die jetzt Infragose, neue Infrastrukturgesellschaft gegründet hat, gerade ganz frisch die nächste Bombe gezündet, und zwar die Erhöhung der Trassenpreise für den Güterverkehr. Man muss wissen, es gibt 400 Bahnen, die in Deutschland unterwegs sind, Bahngesellschaften, ganz viele davon so kleine Güterbahngesellschaften. Und jetzt wird sozusagen, werden die Trassenpreise um 16% erhöht.
Also dann praktisch die Miete, die die zahlen müssen, dass die die Trassen benutzen.
Genau,
dürfen,
das ist ihre, ne? Man muss Trassenpreise, Stationsentgelt, Energiekosten und so. Die müssen also diese Trassenpreise bezahlen, und gleichzeitig haben sie die Baustellen, was viel komplizierter macht, auch ihre Kunden so zu bedienen, wie sie das möchten. Und dann hat Finanzminister Lindner auch noch Finanzhilfen für den Güterverkehr gekürzt. Das heißt, das kommt alles zusammen. Mhm. Und wie soll da der Güterverkehr wachsen? Ich meine, das wird seit 20, 30 Jahren gepredigt. Also die Güterbahn, der Verband der Güterbahn, die sagen auch, also unter den Bedingungen sind die Ziele 6% mehr Verkehr überhaupt nicht zu schaffen. Ganz im Gegenteil. Da werden viele aufgeben. Und wenn man zum Beispiel auf der A24 von Berlin nach Hamburg fährt, da fährt man ja an Schlangen aus LKWs vorbei.
Allein die Raststätten, wie die immer platzen aus allen Nähten, ne? Abends, nachts, wenn die dann ihre Pause machen. Das ist ja auch gefährlich. Die stellen sich dann auf einen Standstreifen, weil sie gar nicht wissen, wohin.
Ja, können wir in 5 Jahren nochmal drüber reden. Aber meine Prognose wäre, unter den Bedingungen, wie es jetzt ist, wird es nicht besser. Wird es nicht mehr Güterverkehr auf der Schiene geben. Mhm. Zumal ja auch viele Gleise abgebaut worden sind, Anschlussgleise. Das ist ja halt auch das Problem, dass eben dieses System, was ich vorhin meinte, und das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, auch so eine schöne Anekdote, ich wollte mal mit dem Auto nach Österreich fahren, nach Graz, und es schneite in den Bergen, und ich bin dann irgendwie in Kremsmünster in Oberösterreich am Bahnhof, habe ich dann angehalten, habe gesagt, fahr jetzt mal in die Bahn und fahr über die Alpen mit der Bahn, und da war so ein kleiner Bahnhof, alles sauber, das Klo, picobello, sogar beheizt, und draußen stand ein Stationsvorsteher, und ich sagte zu ihm, Mensch, sowas gibt's noch. Alles ganz gemütlich, alles ganz sauber, und die Bahn kam auch pünktlich. Und da sagte der zu mir, na, bei euch gibt's das nicht mehr, ihr Deutschen habt das totoptimiert. So. Und da habe ich dann lange drüber nachgedacht, was meint eigentlich mit totoptimiert? Und so ist es. Wir haben die Bahnhöfe verkauft an irgendwelche Privatinvestoren, die damit spekulieren. Du fährst dann durch Ruinenlandschaften.
Ja.
Ne? Wir haben überall die Anschlussgleise abgebaut, so eine Weiche kostet 200.000 €, brauchen wir nicht. Überholgleise, auch alles überflüssig. Wird jetzt witzigerweise wieder eingebaut auf der Strecke Berlin-Hamburg. Auch ein Grund, warum da jetzt so viel Geld reinfließt. Also irgendwie auf null geht nicht, aber mal den Hebel zurückziehen und mal wieder von vorne anfangen, und dann kann man auch wieder wachsen. Und das ist eben leider die traurige Botschaft, die wir Journalisten, die sich damit intensiver befassen, eigentlich auch immer nur so mitbekommen. Alles andere bringt nichts. Viel mehr Geld reinstecken, was soll dabei rauskommen? Also das System funktioniert einfach nicht mehr.
Wir haben jetzt ganz viel Negatives gehört. Ich habe einen Ton noch, den ich dir gerne vorspielen würde. Das ist ein Ton von Verkehrsminister Wissing, Bundesverkehrsminister Wissing, der praktisch für das Ganze zuständig ist. Das hat er nämlich bei NDR Info. Bei NDR Info hat er nämlich Folgendes gesagt.
Was wir jetzt starten, ist das mutigste und auch das größte Sanierungskonzept in der Geschichte der deutschen Eisenbahn. Mit Rekordbaustellen in Rekordzeiten erneuern wir ganze Korridore. Das ist neu, wird aber mit größter Geschwindigkeit den größten Effekt bringen. Und genau das brauchen wir jetzt in Deutschland. Es kann nicht so weitergehen, dass wir nur defekte Dinge flicken und ersetzen, sondern wir müssen die Infrastruktur einmal rund erneuern auf den Hauptkorridoren, weil sie schlicht und einfach bröselt und marode ist.
So, letzterem kannst du wahrscheinlich zustimmen. Ich finde, das hört sich aber ganz optimistisch an. Wir haben gerade schon gehört, du hast gesagt, naja, eigentlich müssten wir wirklich einen Schlussstrich machen und alles neu machen, komplett umsortieren, dieses ganze System. Ist es von ihm jetzt Fatalismus? Ich meine, gut, er kann vielleicht auch nichts anderes sagen, er ist Verkehrsminister, aber haben wir denn überhaupt irgendeine Chance?
Er hat ja recht, also das muss da saniert werden, so oder so. Mhm. Aber es ist eben auch nur ein Ausschnitt, ne? Also wir haben heute früh, habe ich das gerade gehört, große Sparmaßnahmen werden jetzt bei der Bahn kommen. 30.000 Leute in den Verwaltungen werden abgeschafft.
Wahnsinn.
Und so weiter. Also, Aber sie machen trotzdem so weiter. Also zum Beispiel diese InfraGo, die hat einen Gewinnabführungsvertrag.
Das ist diese neue Infrastruktur.
Genau, die Infrastruktur. Mhm. So, das heißt, die werden auch wieder darauf getrimmt, dass sie Gewinn machen müssen.
Und, aber wie du sagst, es ist doch eigentlich ein gemeinnütziges Unternehmen, ne? Also die müssen dafür sorgen, dass es läuft, dass ich von A nach B komme.
Nee, sind sie eben nicht.
Aber eigentlich müssten sie,
aber
ne?
Eigentlich, ja.
Also vom Gedanken her ein gemeinnütziges Unternehmen jetzt nicht.
Genau, bundeseigenes Unternehmen müsstest du sagen. Mhm. Aber das ist eben das, was auch Leute wie der Andreas Knie oder wie der Michael Jung da vom Prellbock und der Andreas Knie, der Professor für Mobilität ist, was die fordern. Die sagen halt, man muss das System wieder auf Gemeinnützigkeit trimmen. Das ist nie, und man muss eben es auch transparent machen. Man darf nicht dieses, wie wir es jetzt eben haben, ne, dieses undurchsichtige Gewirr auf Zuständigkeiten und unterschiedlichen Gesellschaften, sondern nein, die Bahn muss dafür zuständig sein, dass das Bahnsystem in Deutschland funktioniert.
Das ist läuft. Das
genau,
ist
und
läuft.
Da helfen vor allen Dingen auch kleine, ganz viele kleine Bauarbeiten.
Mhm.
Herr Wissing sagt jetzt, die großen Strecken, wir müssen machen. Aber wir haben ja hier auch in unserem Podcast gerade rausgearbeitet, wäre doch schön gewesen, wenn wir jetzt zweigleisig von Lübeck nach Schwerin elektrifiziert fahren könnten, nicht wie jetzt hier mit Diesellokomotiven umspannen und nur eingleisig und nicht so weiter. Das sind dann die in Anführungsstrichen kleinen Sachen oder einfach diese Spange, dass man von Schwerin direkt nach Lübeck fahren muss und nicht in Bad Klein quasi den Zug wenden muss. All solche Sachen. Das ist genauso wichtig wie diese großen Dinge. Und dass eben die Bahn kontrollierbar wird. Dass sie ist, jetzt ist sie nicht kontrollierbar.
Wenn ist sie nicht?
Nein, definitiv. Wenn Verkehrsminister, wenn sie nicht mal unserem Verkehrsminister klipp und klar sagen, was sie machen.
Das finde ich echt krass.
Also,
das finde ich echt krass.
Ja, aber das ist so ist das. Ne? Und da fragt man sich natürlich, wozu machen die Leute da vom Bahnvorstand das eigentlich, Herr Lutz und Co.? Machen die das nur für sich selbst? Ich meine, die zahlen sich ja, die kriegen ja auch mal Boni, obwohl das System nicht funktioniert und es sozusagen ja peu à peu runtergerockt wird. Also die Pünktlichkeit wird ja jedes Mal schlechter und die Hiobsbotschaften werden immer größer. Und jetzt kommt die große Befreiung, dass wir die Hauptstrecken sanieren.
Dann wird alles besser.
Ja, aber das erzählen wir ja auch seit 20 Jahren irgendwie so ein bisschen. Ne?
Also es könnte alles so schön sein, ist es aber nicht. Ob es jemals so wird, wir wissen es nicht, jedenfalls nicht mit diesem System.
Du, aber eins,
so
kann eins ich zusammenfassen. Wir sagen, eins müssen wir zum Schluss noch sagen. Ne? Aber es ist doch schön, mit der Bahn zu fahren. Es macht doch Spaß.
Ja, ich mache das so gerne. Ich mache das so gerne und dann ärgere ich mich jedes Mal, dass es nicht klappt. Ich war bei meinen Eltern jetzt und ich fahre immer schon, ich muss dann umsteigen und ich fahre immer schon einen Zug früher, damit ich dann auch wirklich den Zug erwische, ne, mit Umschlag. Also es ist, ich hänge dann an der App und ärgere mich jedes Mal. Mittlerweile weiß ich das, ich kann mich drauf einstellen. Wenn ich alleine reise, ist es auch noch nicht so schlimm, aber mit Kindern könnte ich, und dann ist die Platzreservierung weg und was weiß ich. Wir haben uns, glaube ich, genug geärgert. Jetzt die letzte.
Wir haben uns genug geärgert, aber wir können auch sagen, also zum Beispiel Rostock-Schwerin ist ja mittlerweile saniert. Die Züge fahren eigentlich meistens relativ zuverlässig und relativ pünktlich durch eine wunderschöne Landschaft, durch die an den Seen dort vorbei und durch die Wälder und so weiter. Also wir können ja jetzt nicht so miesepetrig aufhören.
Nee. Eben nicht. Aber was machen wir denn jetzt? Einfach immer gucken und ein bisschen mehr Zeit einplanen und uns freuen, wenn der Zug fährt.
Und vor allen Dingen unsere Politiker auch sorgsam auswählen und ihnen auch auf die Finger gucken und sie auch dazu zwingen, dass sie da Transparenz herstellen, dass sie strategisch weise Entscheidungen treffen. Und wenn sie nicht treffen, sie auch dafür ausschimpfen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dass wir auch dem Bahnvorstand klar machen, dass sie nicht machen können, was sie wollen und dass es nicht um ihr persönliche Gehalt oder Boni geht, sondern dass es hier um einen, sag ich mal, gesellschaftlichen Auftrag geht. Deshalb glaube ich auch, dass so eine Art deutsche Eisenbahngesellschaft mit, wie auch immer, gemeinnützigen Auftrag, die auch kleiner erstmal wieder anfangen müsste, ne, dass das irgendwie die schlauere Idee wäre, als dieses Gewurstel weiterzumachen. Das ist wie so ein Haus. Zu DDR-Zeiten war das immer so, dann haben die Leute, weil sie gerade das und das mal hatten, dann hier noch was angebaut, da noch einen Schuppen, da noch ein paar Gasbetonschneide, dass du am Ende irgendwann kannst den ganzen Laden zusammenschieben und dann neu machen. Und so ein bisschen ist das jetzt auch mit der Eisenbahn, nicht? Ja.
Das Wort zum Sonntag. Zur Bahn von Martin Möller. Danke dem Martin. Wir haben gesprochen über die Misere der Bahn. So kann man es eigentlich, glaube ich, zusammenfassen. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Ich fahre trotzdem weiter unverdrossen Bahn.
Ich auch.
Und ja, ich habe einfach nur, man muss die Ansprechhaltung, die innerliche ändern, sondern sagen, schön, dass ich angekommen bin.
Richtig, die innere Mitte finden. Und den Politikern auf den Finger zu schauen, auf die Finger zu schauen und für Transparenz zu sorgen, das ist ja dann auch unser Beruf als Journalisten. Vielen Dank, Martin Möller aus der Redaktion Politik und Recherche. So, und ganz zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp zum Thema Bahnfahren auch. Da sind wir wieder bei dem Schönen am Bahnfahren, was wir gerade angesprochen haben. Der Podcast heißt Abenteuer Eisenbahn, unglaubliche Reisen, erstaunliche Erlebnisse. Da haben die Kollegen vom MDR mit Martha vorne ein Schätzchen richtig ausgegraben. In einer der letzten Folgen geht es nämlich um den Express-Triebwagen der DDR-Reichsbahn. Ich weiß nicht, Martin, ob dir das was sagt. Der soll nämlich bald wieder fahren.
Ja,
sieht ganz abgefahren aus, ne? Mit so einer ganz langen Spitze und so.
Der fuhr hier früher auch bei uns. Der fuhr von Berlin über Warnemünde nach Kopenhagen als Neptun, genau. Ganz schneidiges Teil.
Ja. Also sieht richtig abgefahren aus, ne? Aus den 60ern ist der, ich musste nachschauen. So, und der fährt vielleicht bald wieder. Wann und wo er wieder rollt, das hört ihr in Abenteuer Eisenbahn zu finden. In der App der ARD Audiothek. Das war MV im Fokus. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App.